Dein Vater ist ein Genentführer, wird mir gesagt. Der hat die Gene deiner weißen Mutter geklaut, um die Rasse aufzuwerten, wird mir gesagt. Ich nehme dich mal mit in den Zoo, dann siehst du, wo du herkommst, wird mir gesagt.
Was war das schlimmere Tabu? Nationalsozialist gewesen zu sein oder auszusprechen, dass die Nationalsozialisten weiter bundesdeutsche Politik gemacht haben?
Ich vermute tatsächlich, dass das größere Tabu das letztere war.
Also das ist keineswegs so, dass das irgendwie jetzt tabuisiert und man darf diese Dinge nicht mehr sagen. Die werden ständig gesagt. Ja, und das ist also viel zu viel werden die gesagt.
Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allem, ich will es bekennen, überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich immer spannende und inspirierende Menschen zu Gast, mit denen ich über Themen nachdenke, spreche und manchmal, Sie wissen, ich mache das ganz gerne, auch streite. Heute geht es um das Thema Tabus in unserer Gesellschaft zwischen Moral, Macht und Medien. Meine Gäste sind Mo Assumang, Filmemacherin, Autorin, Ronnen Steinke, Sachbuchautor, Jurist und Journalist und der Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf. Mit mir hier auf dem Hambacher Schloss viele hundert Menschen, die das Thema genauso interessiert wie mich. Herr Bischof Kohlgraf, was fällt Ihnen leichter, das Tabu oder den Tabubruch?
Kommt wahrscheinlich aufs Thema an, aber ich bin natürlich als auch jemand, der predigt, der bestimmte Themen anspricht, manchmal auch gehalten, Tabus, die in der Gesellschaft gelten, zu brechen. Ich spreche über Tod, ich spreche über Auferstehung, ich spreche über Menschenrechte, ich spreche über diese Themen, vielleicht manchmal auf eine andere Art als ein Politiker oder ein Journalist, aber das ist manchmal auch mein Beruf, jetzt nicht zu provozieren, Tabus zu brechen, aber Tabus zu benennen und Tabus zu öffnen, um so ein bisschen Licht in manches Dunkel auch zu bringen.
Dann helfen Sie mir doch im Dunkeln. Helfen Sie denn nicht, Tabus zu stabilisieren, indem beispielsweise die katholische Kirche bei der Homosexualität sehr zweifelhaft öffnet?
Na, ich glaube, wir reden heute auch in der katholischen Kirche, ich kann zumindest das für Deutschland sagen, sehr offen über diese Themen.
Nun gehören Sie aber zum System Papst, ob Sie wollen oder nicht, und haben zu gehorchen. Ist das für Sie nicht ein Widerspruch, in einer Institution zu sein, in der diese Selbstbestimmung dann doch von einem Menschen, der Papst ist, in ganz bestimmten Grenzen gehalten wird?
Nein, also auch der Papst verbietet mir nicht das Denken und die freie
Meinung.
Aber die
Homosexualität schon. Priester, Homosexuelle?
Nein, die gibt es.
Und ich habe gefragt, ob die Kirche das erlaubt, will, unterstützt oder tabuisiert.
Nein, das wird heute nicht mehr tabuisiert. Wenn jemand sich für den Priesterberuf etwa anmeldet, wird das offen angesprochen. Auch nicht im Sinne, dann kannst du es nicht machen, sondern dann wird es genau wie bei anderen auch darum gehen, zu klären, welche Motivation ihn leitet, seine Berufung zu leben und seine Berufung nachzugehen.
Über seine sexuelle
Orientierung. Genau,
ja. Also es könnte in Rom ein sich bekennender homosexueller Bischof sein.
Es gibt bekennend homosexuelle Priester in Deutschland und die sind gute Seelsorge. Auch mit dem Papst kann ich über dieses Thema offen reden. Und wenn man ehrlich ist, würde es das auch in Rom geben. Inwieweit das dann thematisiert wird in Rom, das ist eine andere Frage. Genau. Trotzdem, wenn ich das sagen darf, also das System Papst, so ganz einfach ist es nicht. Also wir können in der Kirche über dieses Thema offen reden, aber es ist natürlich auch im Sinne einer Kirche, die weltweit agiert, natürlich auch das Fakt, dass man auf unterschiedliche Kulturen trifft.
Ach, jetzt sind unterschiedlich. Also die Kulturen dran schuld, dass die katholische Kirche ein kulturelles Verhältnis zu Homosexuellen unterschiedlich handhabt.
In den einzelnen Ländern wird das wahrscheinlich unterschiedlich gehandhabt werden. Aber ich bin jetzt Bischof in Deutschland und nicht weder in Rom noch sonst wo und ich gehöre nicht zu einem System, sondern bin ein denkender Mensch und äußere mich zu diesen Themen.
Ist Ronnen Steinke, darüber redet man nicht.
etwas, was man ja in den Familien sehr gängig auch hört, auch im Alltag, im Beruf, ist, dass darüber redet man nicht. Was bedeutet dieses darüber redet man nicht oder besser, wir reden nicht darüber oder lass es uns, ist ja auch so eine Metapher, unter den Teppich kehren. Was ist das eigentlich, wenn man sich so überlegt, auch ich in meinem Leben, in meiner Familie, wie oft ich das gehört habe, vor allem so unter Gruppen, wie wir es jetzt gehört haben. Was ist Ihnen in Ihrem Leben leichter gefallen, wenn vieles unter den Teppich dann doch gekehrt wurde oder wenn der Teppich gelüftet wird?
Ich bin sehr dafür, dass der Teppich gelüftet wird. Also es ist mein Beruf als Journalist, als jemand, der schreibt, das freie Wort ist immer etwas Befreiendes. Ja, egal wie unangenehm die Themen sind, man muss sich schon die Frage stellen, welche Interessen stecken dahinter, dass nicht darüber gesprochen werden soll. Also Tabu ist ja kein Naturphänomen, sondern es ist ein Willen von Menschen. Da steckt eine Interessenlage dahinter. Und wenn Leute sagen, lass uns dieses Thema nicht ansprechen, lass uns diese Wahrheit vielleicht, weil sie irgendwie Fragen aufwerfen könnte, nicht ansprechen, dann muss man da sehr, sehr misstrauisch werden.
Aber ich wollte eigentlich nicht Ihren Beruf als Journalisten erst einmal hinterfragen und reflektieren, sondern für Sie selbst. Ich meine, ich bin auch immer bereit, auch nicht nur als Journalist, zu sagen, wir müssen alle Tabus aufbrechen, wir müssen aufklären. Wenn es um mich selber geht, bin ich manchmal unentschieden und dankbar, wenn es nicht so ist. Ist es bei Ihnen anders als bei mir?
Die Themen, über die man selber nicht sprechen möchte, wo man froh ist, wenn man nicht danach gefragt wird, das hat dann immer einen Grund, der einen selber umso mehr zum Nachfragen bringen sollte. Das sind dann oft Themen, wo man einem klar ist, da hat man selber nicht richtig gehandelt und hat die Sache noch nicht richtig bereinigt. Man hat etwas genommen und nicht zurückgegeben beispielsweise. Da rede ich jetzt, weiß nicht, ganz theoretisch nur von mir, aber ich rede auch von uns als Gesellschaft. Ja? Wir reden als Gesellschaft zum Beispiel ungern über die globale Ungerechtigkeit zwischen
Europa und Afrika. Bleiben wir doch mal bei Ihren. Bevor wir wieder die globale Ungerechtigkeit...
Wir gerade merken, dass es...
Nein. Sie sind übrigens und ich, wir alle ein Teil der globalen Ungerechtigkeit. Das ist jetzt kein Tabu, Ihnen das vor oder mir vorzutragen. Nein, bleiben wir ein bisschen bei Ihnen. Weil ich glaube, dass das eben das Schwere an diesem Begriff ist. Sobald wir ihn verallgemeinern, sobald wir ihn so groß machen, sind wir alle relativ schnell auch an Exits. Wir haben es auch gerade jetzt schon gemerkt. Sie suchen eins, Sie haben eins versucht zu finden. Aber ich bleibe noch einmal dabei, weil Sie richtig sagten. Es gibt Dinge, die ich lebe, auch aus der Natur oder aus meiner inneren Überzeugung und Kultur, die sind in meiner Gruppe aber stark stigmatisiert. Und ich rede vielleicht nicht darüber, um den Konflikt zu vermeiden. Der Konflikt ist aber, dass eine Gruppe die Macht hat, meistens sind es am Anfang die Eltern, zu sagen, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das kannst du nicht. Wie war es denn bei Ihnen?
Also dagegen so unbegründete, das darfst du nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht, dagegen habe ich mich schon aufgelehnt und auch nicht nachhaltig darunter gelitten, dass das meine Eltern oder andere Menschen mir irgendwie abgefordert hätten. Aber wenn ich doch ein bisschen politisch das sagen darf, und wir haben es gerade, finde ich, noch nicht zu Ende gesagt, beim Thema Homosexualität, es ist vollkommen okay und es ist vollkommen die Privatsache von jedem Menschen, wen er liebt, wie viele Menschen er liebt und so weiter. Und es ist doch ein Problem und ein politisches Problem, dass nicht nur jetzt, weil Sie nach meinen Eltern oder nach meiner Familie fragen, sondern dass wir als Gesellschaft mächtige Gruppen haben und die Kirche ist eine seit Jahrhunderten sehr mächtige Gruppe hierzulande, die den Leuten sagt, wir wollen es nicht hören. Don't ask, don't tell. Ja, wir wollen es nicht hören. Man vermittelt Menschen, es sei irgendwie schmutzig, es sei irgendwie Schmuddelkram. Dann wird irgendwie so halb gesagt, ja, man kann das meinetwegen auch inzwischen schon zugeben, aber so richtig soll man es bitte nicht an die große Glocke hängen. Das ist ein Ausüben von Macht. Also da wird über Sprachregeln letztlich ein gesellschaftlicher Wert Leuten abgesprochen.
Kann ich nicht teilen, das muss ich deutlich sagen. Also wir können und werden über diese Themen, wir reden offen über diese Themen. Also ich habe heute keine Macht mehr als Bischof, jemanden das Wort zu verbieten oder ins Privatleben so sehr hineinzugehen, dass er das nicht leben könnte.
Aber das will ich jetzt nicht bei Ihnen alleine abladen. Sie sind ein Vertreter der monotheistischen Gottesreligion. Ja. Alle haben aus dem Judentum kommend kleine Kopien daraus entwickelt und sind dann Christen geworden, Katholische sind Protestanten geworden, der Islam, all das entwickelt sich aus diesem Alten Testament des Judentums. Und alle Gottesreligionen machen, ob sie sich ins Private einmischen können oder nicht, ob man noch die Macht hat oder nicht. Gerade Sie wissen, die katholische Kirche hat in vielen Teilen der Welt noch große Macht, wenn sie moralische Kategorien etabliert. Und diesen Begriff will ich dann auch noch mal einführen, denn Tabus haben irgendetwas mit Moral zu tun. Daraus entsteht steht für mich als Philosoph sofort das Klingelzeichen Doppelmoral. Aber natürlich erzählen sie Menschen, wie Leben sein sollte in ihrem Glauben, was legitim ist. Aber sich dann jetzt die Hände so in Unschuld zu waschen, finde ich dann doch etwas, da fehlt mir die Seife, die das schafft.
Die Seife könnte zum Beispiel sein, dass ich heute als studierter Theologe mit biblischen Texten anders umgehe, als sie nur als Steinbruch zu nutzen für meine eigene persönliche Meinung oder für eine kirchliche Lehrmeinung. Ich glaube, da sind wir heute auch theologisch schon erheblich weiter, auch durch ein wissenschaftlich fundiertes Studium und eine wissenschaftlich fundierte Theologie. Ich werde zum Beispiel heute Texte aus der Heiligen Schrift etwa, die über Homosexualität sprechen, werde ich heute immer vor dem Zeithintergrund verstehen und nicht einfach zeitlos gültige, ewige Wahrheiten ableiten. Das habe ich in der Theologie im Studium durchaus gelernt. Und das bringt natürlich dann Konflikte, weil es dann unterschiedliche Deutungen gibt. Aber ich werde immer auch die Humanwissenschaften etwa in meinen Reden über Sexualität, über Partnerschaft auch mit einbinden und nehme nicht einen Halbsatz aus der Bibel und sage, das ist jetzt sozusagen der Halbsatz, der unhinterfragt für alle gilt, sondern ich werde es in die Diskussion auch mit einer säkularen und gebildeten Gesellschaft bringen müssen. Und das versuche ich.
Frau Ossumann, Herr Steinke hat ja bereits den Begriff eingeführt, Macht. Und dann gibt es die Macht der Presse und dann gibt es die Macht der Justiz und dann gibt es die Macht, so viele Mächte, und es gibt auch jetzt die sozialen Medien, die eine Macht haben. Könnte man sagen, der aufgeklärte, auch junge Mensch heute, hat mehr denn je die Möglichkeit, sich vom Tabu einfach zu schütteln und zu sagen, it's not me.
Also ich glaube, dass Tabus sehr, sehr wichtig sind, weil sie viele Menschen auch erstmal schützen, wenn sie nicht in der Lage sind, wirklich tiefe Gespräche zu formulieren, wie zum Beispiel manchmal es auch eben in der Familie passiert. Diese Schutzfunktion ist erstmal eine gute Funktion.
Können Sie mir da ein bisschen was erklären? Mhm. Also das finde ich ein spannender, neuer Blick. Mhm. Also das Tabu hat was Gutes, es schützt. Wen?
Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, Rassismus ist Tabu. Ihr solltet das nicht sagen, ihr solltet das N-Wort nicht sagen, ihr solltet bestimmte Formulierungen nicht benutzen, dann schützt das natürlich auch erstmal.
Aber wen? Den Rassisten? Wen schützt das?
Das schützt natürlich den Menschen, der den Rassismus erlebt.
Und das glauben Sie? Ich greife das gerne auf und ich bitte Sie alle,
sich dran zu halten. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass man das so leben muss, weil ich bin wirklich eine Verfechterin für Dialog. Aber manchmal, glaube ich, ist es wichtig, wenn die Leute nicht in der Lage sind, dass man das wirklich auch als Schutzmechanismus benutzt.
Also, dass man, wenn ich Sie übersetzen darf, Menschen, die, ob sie jetzt Rassisten sind oder Schwulenhasse, Menschen, also alles Menschenhasse, dass man sagt, es ist besser, dass Rassismus, Xenophobie, Judenhass, Frauenhass, es ist besser, dass man darüber denen, die das ausspucken wollen, sagt nein.
In dem Moment ist man gar nicht in der Lage, über diese Themen zu sprechen. Und das geht ganz tief. Also ich kenne das selber, habe das am eigenen Leib natürlich auch erfahren. Und ja, man kann sich teilweise auch nicht mehr spüren. Und deshalb, von daher ist es auch manchmal einfach okay zu sagen, das ist jetzt ein Tabu, darüber spricht man.
Also ich möchte gerne, wenn ich jemanden gegenüber habe, wissen, dass dieser Gegenüber ein Antisemit ist, als es nicht zu wissen. Ja, wie ist es bei Ihnen, Herr Steinke?
Nicht genauso, aber ich habe Sie jetzt auch nicht so verstanden, sondern die gute Sache, ja, der gesellschaftliche Fortschritt besteht darin, dass man das N-Wort, das Z-Wort, ja, zum Beispiel auch für Sinti und Roma, nicht benutzt als eine Form der höflichen Sprachzurückhaltung erstmal. Das heißt aber noch nicht, dass deswegen das Gespräch inhaltlich nicht um Rassismus oder um die Themen, die Rassisten umtreiben, stattfindet. Genau. Das findet ja statt. Ja. Und das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man irgendwie ein Herz oder ein Denken irgendwie erreicht und vielleicht zu einer Umkehr bewegen kann. Also ich glaube nicht, dass man sich wünschen sollte, das sehe ich genauso wie Sie, dass irgendwelche Themen sozusagen unantastbar werden, ganz im Gegenteil. Also ich will es auch gerne wissen, wie mein Gegenüber denkt. Das ist ja der Sinn von Gesprächen, dass man von verschiedenen Positionen startet.
Aber die meisten Leute können es nicht. Also weil der erste Schritt ist tatsächlich entweder Angst vor dem Thema oder dass man einfach ja absolut getriggert ist und dann wirklich nicht weiß, wo oben und unten ist und sich nicht mehr spürt, der Körper zittert und all das. Ne? Also das darf man eben als nicht vergessen.
Ich kann das sehr nachvollziehen. Mhm. Aus der Perspektive eines Betroffenen, der plötzlich konfrontiert wird mit diesem Hass und der nicht gewöhnt ist oder sie nicht gewöhnt ist, damit umzugehen, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn man gesellschaftspolitisch darüber spricht, ist es besser, dass man den Menschen rät, wir wollen ja kein Tabu wieder aufgreifen, aber trotzdem, dieser Druck ist ja da gewesen. So spricht man nicht. Das ist so etwas, was man als Kind schon lernt und was in der Gesellschaft gelernt. So spricht man nicht. Sollte man besser so sprechen, wenn das Individuum so denkt und fühlt, oder sollte man besser so nicht sprechen?
Also ich glaube, dass man den Inhalt benennen soll und über den Inhalt sprechen soll. Aber die Frage ist auch, ein Dialog kommt dann zustande, wenn ich zumindest mal grundsätzlich einen respektvollen Ton einschlage. Und dann werden, das ist meine Erfahrung, dass ich selten erlebe, dass mir jemand direkt ins Gesicht sagt, und zwar in einer beleidigenden Sprache, so und so, da kann ich mich auch wehren. Aber die suchen sich dann andere Kanäle. Und dann wird draufgehauen, entweder in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass mancher dann auch nicht den Mut hat, vielleicht auch nicht die Argumente hat, dann zum Beispiel über Rassismus in eine wirkliche Diskussion zu gehen. Sondern man haut eine Meinung raus, wo ich sagen würde, also wenn ich beschimpft werde, da würde ich sagen, so spricht man mit mir nicht.
Interessant, weil ich habe anders als Sie weniger Schüchternheit erlebt. Mich hat schon der eine oder die andere Person, ich nehme jetzt die Worte nicht in den Mund im Zusammenhang mit meinem Jüdischsein. Also ich kenne in Deutschland, da seit ich hier lebe, kaum Schüchternheit, wenn ich das sagen darf. Aber was ist denn besser, wenn also ich, jetzt nehme ich mal mich, weil die Person da ist, ist es besser, dass jemand mir sagt, was er von den Juden hält, denkt, fühlt, mit all dem, was es dann gibt? Oder ist es besser, wenn in einer Gesellschaft so etwas umrundet wird, eingegrenzt wird, Stacheldraht drum gelegt wird?
Umrundet ist ja nur, es wird versteckt. Also es gibt ja kein Umrunden. Es wird dann halt anders transportiert, subtiler und vielleicht dann sogar effektiver. Also wenn man es ordentlich verpackt und sozusagen nicht offensichtlich rassistisch, aber so hintenrum und subtil, dann ist es vielleicht auch viel ansteckender.
Hören Sie es lieber direkt?
Ich höre es lieber direkt. Ich würde es den Leuten auch echt herauskitzeln, um es auch konfrontieren zu können. Und ich finde, der einzige Fortschritt, sozusagen, wenn ich Tabu höre im Kontext mit Rassismus, was ich gelten lassen würde, ist wirklich nur, dass die Wortwahl ein bisschen milder geworden ist. Ich nehme auch nicht so wahr, dass wir in der Gesellschaft weniger Rassismus haben als vor 10, 20 Jahren. Im Gegenteil, ehrlich gesagt, der Diskurs ist da ziemlich enthemmt. Also was Thilo Sarrazin als Buchautor, noch, wo er noch der Erste war, der diese Dinge so öffentlich gesagt hat, ist ja heute eine massenpublizistische Bewegung. Also das ist keineswegs so, dass das irgendwie jetzt tabuisiert und man darf diese Dinge nicht mehr sagen. Die werden ständig gesagt. Ja, das ist also viel zu viel, werden die gesagt. Muss man dagegen. Das Einzige, was vielleicht wirklich abgenommen hat, ist, dass die derben Begriffe verwendet
werden.
Wer bestimmt,
was zu viel gesagt wird? Wer bestimmt das?
Das bestimmt keiner, aber das ist meine Meinung. Wir ringen darum.
Aber jetzt sind wir ja an Meinungen. Sie sind ein Individuum. Sie repräsentieren eine Institution. Wir wissen, im politischen Raum sind Institutionen. Der Journalismus, der in seiner Vielfalt sich damit beschäftigt, besteht aber auch aus Meinungen. Wer bestimmt heute überhaupt noch, anders als in den 50er, 60er, 70er Jahren, was zumutbar ist für einen Empfängerhorizont und was nicht zumutbar ist. Also die Schutzfunktion, von der Sie sprachen, wäre ja, wenn wir uns gesellschaftspolitisch darauf einigen, eigentlich das, was wir unter einem Tabu verstehen. Das ist heute nicht mehr zumutbar. Das N-Wort ist nicht mehr zumutbar. Aber jemand, der statt das N-Wort ein anderes Wort mit derselben Hassverinhaltlichung führt, hat zwar das N-Wort nicht benutzt, aber dasselbe nur mit anderen Worten gesagt. Schafft man mit Tabus eine Veränderung von Bewusstsein und Inhalt?
Also bei mir ist es so, also ich möchte das auch lieber hören. Also früher habe ich eher die Straßenseite gewechselt und mittlerweile ist es aber so, ich habe das wirklich tatsächlich viel geübt, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und höre dann lieber, was sie wirklich denken und wenn sie es dann aussprechen können, aber das können sie ja ganz oft nicht, weil oft haben sie nämlich nur diese Floskeln, die einen so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen sollen. Aber wenn sie es dann wirklich aussprechen, man kommt in ein Gespräch, dann ist es wirklich auch spannend. Dann kann ich auch etwas über die Person auch kennenlernen. Und das, finde ich, ist etwas, was unsere Gesellschaft insgesamt weiterbringt. Aber das muss der Einzelne für sich individuell selbst entscheiden. Also da könnte man jetzt nicht sagen, das gilt jetzt für die gesamte Gesellschaft, sondern der eine ist vielleicht weiter, der braucht dann eben dieses Tabu, dass die anderen Leute sich da dran halten und nicht rassistisch, antisemitisch, homophob, frauenfeindlich reden. Und beim anderen, wie zum Beispiel bei mir, ich bin eben sehr geübt da drin und kann quasi mich erstens mal selber verteidigen. Und ja, und kann, glaube ich, auch bei den Menschen was bewegen. Also ich hole das sogar eher bei den Leuten raus. Ich bin ja Dialogbotschafterin mit meinem Verein und wir machen ja sogar genau das Gegenteil. Wir machen die Motzbude, da laden wir Leute ein und dann steht da Motzbude, Check-in und du kannst einchecken, maximal Motz, Motzen und Meckern, Mini-Motz oder ich brauche mal nur ein Ohr. Und da sagen wir ja, geht über diese Grenzen. Wir wollen es hören, weil wenn ihr es nämlich nicht aussprecht, dann habt ihr das Gefühl, ihr werdet nicht gesehen, ihr werdet nicht gehört, ihr werdet nicht ordentlich wahrgenommen. Und das führt dazu, dass es sich irgendwie an einer anderen Stelle wieder rausschlängelt.
Schauen wir uns doch mal an, wie man zum Beispiel Missbrauch von Kindern, Missbrauch aber auch von Menschen insgesamt, nicht nur junge Menschen wie Kinder und Jugendliche, in einer Institution tabuisiert. Und wie man sich mit Händen und Füßen in einer Institution dagegen wehrt, dass das aufgeklärt wird vom Journalismus, von Mitgliedern der Institution. Wieso funktioniert der Reflex der Abwehr? Also ich kenne das noch als Kind, aber ich dachte eigentlich, solche Institutionen wie die Kirchen sind ja mittlerweile nach der Pubertät, dass wenn ich erwischt wurde, habe ich immer erst geleugnet, so lange wie möglich geleugnet. Dann habe ich angegriffen, wie fällt dir das ein, mich an, so anzusprechen? Und dann gibt es das Momentum, wo wir das tabuisieren. Wir reden nicht mehr drüber. Wie sehen Sie das selbst in diesen Jahren, dass eine so erfahrene Institution, die so oft demaskiert wurde, sobald da etwas passiert, zumacht, statt zu enttabuisieren und sagen, ja, sowas passiert.
Aber da ist in 10 Jahren auch unheimlich viel passiert und auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass auch die Medien, wenn ich das mal so sagen darf, auch Druck gemacht haben in einer guten Weise.
Dürfen Sie gerne sagen.
Ja, nein, das muss man auch so sagen. Also wir
Aber die Kirche war noch am Anfang nicht amused, dass die Medien so einen Druck gemacht
haben. Nein, natürlich war die Kirche nicht amused, aber es hat geholfen. Und ich glaube, wir haben heute sehr, sehr klare Strukturen auch in den Diözesen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir haben klare Meldewege und wir machen damit auch gute Erfahrungen bei all den Fehlern, die auch in diesen Jahren passiert sind. Und auch das ist ein Thema, was zunehmend enttabuisiert wurde, weil Menschen, auch etwa wenn sich Jugendliche heute melden, sie sicher sein können, wir glauben ihnen. Das war ja eins dieser Tabus, die noch vor Jahren, Jahrzehnten auch wirklich eine Aufarbeitung oder überhaupt mal ein Aufgreifen dieser Themen ja verhindert hat. Missbrauchsopfern wurde nicht geglaubt. Also und das war ja nicht nur ein binnenkirchliches Problem, hat aber natürlich mit dem System zu tun, sondern es hat auch gesellschaftlich funktioniert. Auch der Vater hat dem Kind dann nicht geglaubt, wenn es über den Pfarrer gesprochen hat. Also im Grunde war das ganze System hat insofern funktioniert. Das hatte auch was mit Macht zu tun, natürlich. Der Pfarrer war ein Mensch der Macht in einem Ort und eine Respektperson, wie auch immer. Und manchmal wurde hinter vorgehaltener Hand vielleicht noch gesagt, da ist was. Was wir heute auch gelernt haben in der Kirche, dass es systemisches Versagen gibt und nicht nur Schuld Einzelner. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dass wir uns auch dieses systemische Versagen sehr intensiv angeschaut haben und weiterhin anschauen und die Aufarbeitung ist nicht vorbei. Also insofern, wir schauen uns auch das System an und ich meine auch, dass wir in der Kirche in Deutschland die systemischen Ursachen auch deutlich benannt haben und jetzt wirklich auch mit mehr oder weniger Erfolg tatsächlich auch versuchen, diesen Ursachen irgendwie auf die Spur zu kommen und auch zu verändern.
Ja, wir das Wort unbenommen und gut, ja, die Entwicklung. Trotzdem, es fehlt noch eine gesellschaftliche Instanz in Ihrer Aufzählung, die zu viel Ehrfurcht hatte und vielleicht immer noch hat, das ist die Justiz.
Ja, klar.
Also wir reden ja bei Kindesmissbrauch, bei sexueller Misshandlung von Schutzbefohlenen, von übelsten, heftigsten Straftaten. Wo ist die Polizei, wo ist die Staatsanwaltschaft? Auch die hatte Beißhemmungen. Auch da gibt's, und das ist vielleicht auch etwas, wo ich dann nicht so ganz gerne höre, dass man so schon stolz ist, dass man als Institution selber sich geöffnet hat, wenn gleichzeitig ich nicht wahrnehme, dass es die Möglichkeit gab, für die Polizei reinzugehen und einfach mal die Archive zu beschlagnahmen. Wenn eine sonstige Organisation den Vorwurf hätte, in dieser Institution, wie immer die dann auch heißt, wird hundertfach oder tausendfach Kindern schlimmstes Leid angetan. Also morgen früh wäre da um 6 Uhr Razzia. Und das ist auch etwas, wo man sich fragen kann, warum das der Fall ist.
Weil nun kann die Kirche nichts dafür, oder eben doch, dass Staatsanwaltschaft oder Polizei bei der Institution eine Beißhemmung hat, so vorzugehen wie in allen anderen. Wir leben in einer immer noch, das wird ja von der Politik sehr gern in der letzten Zeit betont, spätestens seit 2015, im christlichen Abendland. Völlig unabhängig davon, wie viele Menschen noch nicht oder nicht mehr in der Kirche sind. Er hat bestimmt Tränen, wenn er weiß, wie viele Menschen immer mehr rausgehen aus den Kirchen. Bleibt die Vorstellung des christlichen Abendlandes. Ist das zum Beispiel, weil Sie davon sprechen, eine der Beißhemmungen? Zwei tun dasselbe, aber es ist nicht das Gleiche.
Ja, und der Vorwurf ist sicherlich dann auch nicht an die Kirche, sondern an die Justiz gerichtet. Es ist nur, finde ich, dann nicht das richtige Maß an Demut zu sagen, wir intern, wir arbeiten schon auf, sondern der selbstverständlich, da sind Straftatvorwürfe im Raum. Das ist ja keine tolle Leistung, dass man sagt, ich bin bereit, über Straftatvorwürfe meiner Kollegen zu sprechen. Also, das muss auch so sein, selbstverständlich. Und dass das so lange gedauert hat, ist kein Grund, da irgendwie zufrieden zu sein.
Also ich will auch mal sagen, hier geht es nicht darum, nicht demütig zu sein oder so etwas. Und natürlich gibt es mittlerweile eine enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Das ist überhaupt kein Thema. Also deswegen ist das auch ein bisschen, sage ich mal, jetzt auch ein Klischee, was geritten wird.
Aber können wir uns vielleicht auf Folgendes einigen? Das Tabu innerhalb wie außerhalb der Institutionen, um das nicht nur auf die Kirche zu nehmen, hat sich enttabuisiert. Und deswegen sind wir heute in der Lage, so miteinander zu sprechen. Lang hat es gebraucht, viele Fehler sind gemacht worden, werden teilweise in der Weltkirche immer noch gemacht. Aber wir sind jedenfalls in der Lage, darüber zu sprechen. Ist das die Voraussetzung, dass Tabus ihre Macht verlieren, dass wir darüber sprechen?
Oh, ich war jetzt gemeint?
Ja. Oh. Aber das Trinken gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. So gesehen ist nichts passiert.
Ich hatte jetzt gerade ganz andere Gedanken im Kopf. Ich dachte, es geht natürlich in der Kirche auch darum, dass man eben mitmenschlich ist und Nächstenliebe predigt. Und ich habe mich eigentlich eben gerade eher gefragt, wie es dann überhaupt geht, dass es zu diesen Straftaten kommt. Also in der normalen Gesellschaft würde man jetzt sagen, okay, das ist jetzt passiert, das ist schlimm, das ist eine Straftat, okay, aber in einer Institution, in der eben Nächstenliebe gepredigt wird und dann trotzdem Kinder misshandelt werden, da versteht man
es
eben.
Aber da würde ich jetzt mal weggehen, nur von der Kirche. Ist das nicht das genau, was die ganze Gesellschaft ist? Sie predigt Werte und sieht nicht, dass in der Nachbarwohnung Kinder geschlagen oder vergewaltigt werden, Frauen geschlagen oder vergewaltigt werden. Also da würde ich jetzt die Kirche als ein Modell sehen. Aber wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, ist das doch eigentlich unser Alltag. Es ist zum Beispiel
Aber
Tabu.
Wir sind schwach.
Nein, ich will
das Fleisch ist schwach.
Das aber
ist
Moment, na, das Fleisch, ich weiß jetzt nicht, ob es das Fleisch ist oder was auch immer und ob das schwach oder stark ist, aber Ihre Intervention finde ich ja sehr interessant. Also ist es denn ein Tabu, dass wenn ich weiß, dass bei meinem Nachbarn die Frau geschlagen wird oder das Kind, dass man dann nicht zur Polizei geht, nicht anzeigt? Ist es also gesellschaftlich eher gelernt, misch dich nicht ein, Herr Steinke.
Ja, also Tabu, ich möchte es wieder so ein bisschen banaler sagen, ich möchte nicht. Ja, da gibt es Macht und das ist einschüchternd für mich, gegen diese Macht etwas zu sagen. Und das ist nicht nur die Kirche, es gibt viele gesellschaftliche Institutionen, sei es die Politik, der Bürgermeister, ja, der also heute auch kann auch ermittelt werden, wenn da korrupte Dinge laufen. Das war auch vor noch ein, zwei Generationen nicht der Fall. Der Chefredakteur, ja, die Presse, die auch früher noch einen ganz anderen Status hatte, Ehrfurcht geboten hat, die Halbgötter in Weiß, ja, also die medizinische Zunft. Wir sind insgesamt, und das ist eine positive Entwicklung, in einer Gesellschaft heute, die weniger Ehrfurcht vor diesen gesellschaftlichen Instanzen hat, die Parteien. Ja, nicht nur den Kirchen laufen die Mitglieder davon, allen gesellschaftlichen früheren sozusagen Autoritäten,
ja, ja, aber auch der Zeitung,
Abonnenten davon.
Ja, ich der Zeitung ja laufen die Leser, ja, und die Käufer.
Und die Leser werden kritischer, das, und das die reicht, hinterfragen mehr und die glauben weniger, und das ist auch keine Schlechte.
Aber der Philipp, dann gucken Sie sich doch mal Ihren Beruf an. Ihr Beruf, unser Beruf, der Journalismus, hat ja in den letzten Jahren viel Kritik erlitten, unter anderem auch, dann nähern wir uns gleich auch mal ein anderes konkretes Thema, Tabu in dieser Gesellschaft, gerade in Deutschland. Die einen haben zu früh und zu viel über Rechtsextremismus berichtet. Ich erinnere mich an eine Sendung der ARD, wo mein hochgeschätzter Kollege, ausgewiesener Politikjournalist Günter Jauch, die Top-Sendung der ARD sonntags hatte. Und bevor die AfD überhaupt gewählt wurde, wurde dort schon Herr Höcke mit seiner Fahne gezeigt. In derselben Sendung gab es jemanden von Pegida. Alle Zeitungen, Zeitschriften haben sich also medial enorm mit der AfD beschäftigt, als die AfD noch nicht im Parlament war. Und nicht immer nur kritisch, sondern auch Raum geschaffen, haben wie heute und bis heute, das haben wir ja alle, ist sehr schwer, mit Argumenten zu diskutieren, weil da ja Emotionen geschürt werden. Aber wir haben ihnen Raum gegeben, Interviews gegeben, alle miteinander. Und es steht die Frage im Raum, ist damit geholfen worden, den Tabubruch für die Rechtsextremisten und Rassisten zu ermöglichen, dass sie sonntags zur besten Sendezeit oder auch in Zeitungen plötzlich auf Seite 3, 4, 5 immer mehr Raum bekamen und damit bis heute übrigens die Normalisierung, die Gewöhnung stattfindet, damit ein Tabu, nämlich solchen antidemokratischen Bewegungen muss man berichterstattend Informationen vermitteln lassen, aber darüber hinaus sollte man in Verantwortung nachdenken. Den Medien wird vorgeworfen, an diesem Beispiel, dass sie systemisch auch versagen. Also Sensation, Algorithmus bei allen Online-Produkten der Medien.
Also es sind ja Berufsrassisten, die da in den Talkshows sitzen. Das muss man ja auch so sehen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ja,
sie sind als auch ab und zu dabei, und ich würde sie nie als Berufsstatistin sehen.
Rassisten, Berufsrassisten.
Ja, aber auch Berufsrassisten. Ich weiß nicht, ob das Berufe sind.
Das ja, das ist okay. Das ist genau. Aber das sind ja Leute, die können ja nur das. Und deshalb sage ich Berufsrassisten, die dort sitzen. Und ich glaube, da müsste man immer jemanden dazusetzen, der vielleicht die Hintergründe kennt. Aha, sie haben das und das gesagt, aber im Hintergrund agiert eine rechtsextreme Gruppe in ihrem Namen.
Ja, aber das tun die meisten ja gar nicht mehr bestreiten. Ich würde trotzdem den Kollegen gern noch mal fragen.
Bevor wir auflösen.
Bevor wir auf die Intervention zurückkommen, ist meine direkte Frage nochmal an Sie gerichtet.
Ja, ich will ja auch nicht ausweichen. Ich finde, es ist ein wichtiger Punkt und einer, den man ja oft hört, die AfD sei groß geschrieben worden. Ich sehe das gar nicht so. Ich finde es auch nicht verkehrt, dass die in Talkshows sitzen dürfen.
Wann?
Dass die,
wie viel?
Ja, aber die sollen ja keine Monologe halten. Ja, die sollen ihre Position darstellen und dann soll man Gegenrede halten. Das ist die Art von Auseinandersetzung, die ich richtig finde.
Wann,
ich finde es
wie
auch,
und wie viel, Herr also, Steinke? Nicht weil, das Ob ist unser Thema. Ja,
das ist, doch, das Ob ist genau ist, das Thema. Nein,
ich glaube,
Entschuldigung,
eine politische Partei, die demokratisch gewählt wurde, aus meiner Sicht deswegen aber nicht demokratisch ist, ist es unsere Berufspflicht zu berichten. Aber bevor sie im Parlament ist, sie mehr zu besetzen als proportional Parlamentsparteien, das sind schon Dinge,
ja,
wo man sich über das Wie Gedanken macht.
Das ist aber auch eine Freiheit, die nicht, dass man sich als Journalist nicht da an genau den Proportionen der Umfragen orientiert. Über
ich
die Grünen
wünschen,
wurden
als dass sie eine so selbstkritische, ein wenigstens
als
ein
über
Moment,
die,
Herr Steinke.
Sie haben, ich lehne mich
so
ein, zurück,
Sie
alles
haben
klar.
So, nein, Sie haben so eine wunderbare, engagierte, ein Plädoyer auch in Richtung Kirche gehalten.
Ich bin da total dabei. Zum
ersten Mal auch mal etwas über die Berufsgruppe von Journalisten. Können wir, sind Sie vom Grundsatz zufrieden mit dem Journalismus? Macht er das so, wie es in der Demokratie sein soll? Ist zum Beispiel eine Privatzeitung auch nicht mehr unerheblich den materiellen Begriffen verpflichtet, Journalisten werden entlassen, KI wird zugelassen. Also ist das Systemische, ich greife das Wort auf, ist das Systemische im Journalismus, wo ja auch Tabus fallen, Kommentarspalte, Meinung, Nachricht, Reportage, wo sich das vermischt. Oder in den Online-Überschriften, auch in seriösen Zeitungen wie der Süddeutschen.
Das ist jetzt ganz viel auf einmal.
Populistischer wird. Ja. Also mir fällt einiges ein.
Mir fällt eine ganze Menge ein. Aber ich finde, der zentrale Punkt, dem ich am heftigsten widersprechen möchte von all dem.
Bejahen Sie doch endlich mal irgendetwas an der Kritik.
Also, ich bejahe eine ganze Menge. Aber in einem Punkt möchte ich wirklich widersprechen. Es gibt die Behauptung der AfD und vieler Menschen, die so ähnlich denken, man dürfe das ja alles nicht sagen. Also ein behauptetes Tabu, das behauptete Tabu, man dürfe nicht über die Schattenseiten von Migration oder über Probleme, die damit mit Zuwanderung einhergehen, dürfe man nicht sprechen. Und da sage ich, nein, überhaupt nicht. Das darf man alles sagen. Es wird rauf und runter, jeden Tag macht das Internet auf, aber macht auch die Zeitungen auf. Ständig wird darüber geredet. Und ich glaube, man gibt den Leuten zu sehr Macht, wenn man sagt, bei uns ist der Laden
darüber zu. Darüber habe ich noch nicht mal
angedeutet. Und das ist richtig, dass das nicht gemacht wird.
Aber es kommt ja auch immer drauf
an. Moment, also Entschuldigung, ich finde das ja auch toll, wie Sie sich ich habe über zum Beispiel diese Frage nicht ein Wort verloren. Das greifen Sie auf. Alles, worüber ich gesprochen habe, greifen Sie nicht auf. Wenn Herr Kohlgraf so reagiert hätte, hätte er zu Recht von Ihnen so einiges zu hören bekommen. Und das verstehe ich jetzt nicht. Kein Wort des Nachdenkens, der Kritik über Journalismus der letzten Jahre. Nichts. Ich will ja nur noch mal nachfragen. Nicht, dass Sie dann sagen, hätten Sie mich doch nur konkreter gefragt.
Ja, nur der Journalismus ist ja anders als die Kirche keine Organisation mit einer Hierarchie, mit einer Spitze, mit irgendwie einem, der das Sagen hat. Der Journalismus ist eine Landschaft, genauso wie die Politik. Also wenn ich jetzt ein Politiker wäre einer Partei X, dann könnte ich jetzt auch nicht sagen, also ich bin happy mit allem, was Partei Y, Partei Z macht. Also das ist schon ein bisschen komplexer.
Ja, dann machen Sie es doch komplexer.
Also es gibt Entwicklungen, die einem Sorge machen, die vor allem mit dem Wegbrechen des Geschäftsmodells zu tun haben, ja, mit dem Anzeigengeschäft, mit der Prekarisierung des Ganzen. Und das ist früher die breiten Schultern, die Journalisten hatten, die haben ihnen auch ermöglicht, selbstbewusst gegenüber der Politik aufzutreten oder gegenüber der Wirtschaft. Wenn ich heute sehe, wie gerade im ländlichen Raum das alles dahin bröckelt, dann haben die Anzeigenkunden, die großen Scheine wählen, natürlich eine Macht. Und haben auch die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Oder zumindest ist dann so die Gefahr, dass die Leute vorauseilend den nach dem Mund schreiben. Das ist ein großes Problem. Klar.
Frau Assumang, ich will ein Thema jetzt in den Mittelpunkt beim Tabu nehmen, was dieses Land ganz gerne.
Ich würde gerade dazu noch was sagen. Weil ich bin ja als Journalistin mit einem afrodeutschen Hintergrund, mit einer dunklen Hautfarbe auch unterwegs und spreche mit ganz vielen Rassisten und Rassistinnen und mit dem Ku Klux Klan und so weiter. Und ich finde, in so einem Fall geht es, in so einem Fall kann man, können die das sagen, weil der Zuschauer hat ja die Möglichkeit, selber zu entscheiden, okay, ich habe jetzt die Story von der Mo so ein bisschen kennengelernt und der sagt jetzt was gegen die Mo. Dein Vater ist ein Genentführer, wird mir gesagt, der hat die Gene deiner weißen Mutter geklaut, um die Rasse aufzuwerten, wird mir gesagt. Ich nehme dich mal mit in den Zoo, dann siehst du, wo du herkommst, wird mir gesagt. Okay, und so kann der Zuschauer, die Zuschauerin aber natürlich in dem Moment selber einordnen. Die haben mich ja vorher kennengelernt. Und das ist eben der Unterschied zu einer Talkshow, wo einfach eine einzelne Person nur ihre Message da rausprustet und das eins zu eins so übernommen wird. Oder noch schlimmer finde ich tatsächlich, wenn dann eine schicke Nachrichtensprecherin mit schönen blonden Haaren und super toll gestylt und geschminkt dann nochmal von Herrn Höcke die Worte wiederholt. Und das finde ich dann so ganz schlimm.
So schlecht arbeiten die doch alle auch nicht. Also nicht nur Herr Friedmann ist hart im Fragestellen und im Leutestellen, auch Karin Mioska und viele andere schaffen das durchaus, nicht einfach nur zu sagen, Amen, Herr Höcke, schön haben Sie es gesagt, sondern wird natürlich Kontra gegeben.
Naja, aber nicht so.
Wie Sie es sich wünschen, okay. Genau. Aber es ist auch nicht so, dass da nur gesagt wird, danke.
Nee, aber die sind ja auch zum Beispiel gar nicht die Gruppe, die da attackiert wird. Wenn die jetzt da über Rassismus sprechen und da sitzt aber niemand, der eine dunkle Hautfarbe hat, ist es ja dann auch nochmal eine andere Sache, ne? Also ich kann mich natürlich in Schutz nehmen, die Karin, aber...
Den Gefallen, gehen wir mal ein, was das Tabu ist, ein Stück tiefer in die deutsche Geschichte. Das Ende des NS-Regimes, 80 Jahre ist es her, war bekanntlich für viele Nationalsozialisten kein Karriereknick. Die meisten schwiegen, verschwiegen, alle schwiegen untereinander. Es wurde zum Tabu, denn jeder wusste, wenn du dann irgendetwas sagst, reißt du dich so mit rein wie dem, über den du etwas sagst. Man muss sich das mal wirklich geben. Die erste Bundesregierung hat ein Kanzleramtsminister, der heißt Globke. Das ist der Verfasser der Rassengesetze. Und in Deutschland kein großer Aufschrei übrigens. So geht es weiter. Und das Ganze wurde dann immer erzählt, auch das ein sehr interessanter Begriff, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat. So wurde auch begründet, dass man überall, auch im Journalismus übrigens, wie aber auch in der Justiz, aber auch in der Kirche, Leute übernommen hat aus der Nazi-Zeit. Jetzt so langsam kommt raus, Bundesnachrichtendienst und. Was war das schlimmere Tabu? Nationalsozialist gewesen zu sein oder auszusprechen, dass die Nationalsozialisten weiter bundesdeutsche Politik gemacht haben?
Ich vermute tatsächlich, dass das größere Tabu das letztere war, nämlich es zu benennen oder nicht zu benennen, dass Politik gemacht wird von Menschen, die damals schon aktiv waren oder die Gesellschaft geprägt haben, das Denken geprägt haben.
Dann würde ich Sie gerne auch fragen, die katholische Kirche begann erst ab den 1960er Jahren ihren Nimbus. Auch das ist das Bild, ne? Und das darf man ja nicht durchbrechen, weil das ein Tabu wäre, mit einer zögerlichen Aufarbeitung der Rolle im Nationalsozialismus. Ich erinnere mich noch, als ich Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses war, habe ich einmal im Jahr mit dem Vatikan Konferenzen begonnen. Die waren ganz großartig vom christlich-jüdischen Geist geprägt. Ich hatte dann immer gesagt, wir werden keine wirklichen freundlichen Beziehungen beginnen, wenn der Vatikan nicht seine Archive aus der Zeit des Nationalsozialismus öffnet, wo wir alle wussten, die Kirche, der Vatikan, hat Nazis mit Pässen ausgestattet. Das ging bis weit in die 90er Jahre hinaus. Wieso konnten Sie sich als Kirche leisten, zu verweigern und zu sagen, das ist ein Tabu, an den ihr von außen, und damit meine ich jetzt nicht nur das Judentum, nicht rankommt. Und wieso haben Millionen Katholiken und Katholikinnen nicht der Kirche gesagt, öffne deine Archive? Was für ein Tabu steckt da dahinter?
Vielleicht wollte man sich manchmal diesem Thema auch noch nicht stellen. Also es hat,
das ist jetzt zärtlich gesagt.
Ja, auch die Millionen, von denen Sie sprechen, es hat natürlich auch was mit Macht und Deutungsmachthoheit zu tun. Ich meine, die Archive sind jetzt etwa im Hinblick auf Pius XII seine Rolle, wenn ich Professor Hubert Wolf von Münster und sein Team denke, die sind jetzt geöffnet. Das heißt, es
beginnt 70, 80
ja, ja,
Jahre.
Ja, ja, das ist
wie lange richtig. Sowas hält, Herr Steinke?
Ja, ja, das ist völlig richtig.
Wie lange sowas einfach, hält, Herr Steinke? Man hat einfach Angst oder man denkt, da kann man sowieso nichts ausrichten. Jeder einzelne kleine Mensch.
Vor was haben wir jetzt Angst? Naja, dass die Kirche ihre Archive öffnen muss?
Naja, als
die Kirche hat Angst
vor... Ich bin ja als einzelner Mensch unterwegs. Ich bin ja meistens
nicht... Wir sind jetzt bei der Kirche und ihrer Archive.
Genau, aber
schafft man es als Institution so lange bei einem Thema, ja. Das so...
Ja, weil sich niemand wehrt. Und der einzelne Mensch wehrt sich eben nicht, weil er denkt, oh Gott, das ist die Kirche, die ist so groß und mächtig.
Die NS-Überlebenden wehren sich schon. Also es gab jede Menge Jüdinnen und Juden, die durchaus an die Polizei, an die Justiz, an die Presse sich gewendet haben, die aber nicht gehört
worden sind. Das ist aber eine kleine Gruppe. Und es müsste aber eigentlich die Mehrheit sein. Das müsste der Gesellschaft sein. Richtig. Und das machen sie eben nicht, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie da nichts ausrichten können.
Aber das müssten wir doch dann jetzt...
Also die kleinere Gruppe
hier. Frau Assermann, da müssten wir doch, weil wir über Tabus reden, sagen, wenn das so ist, müssen wir Menschen stärken, keine Angst zu haben und es zu tun.
Aber die Leute haben doch nicht Angst.
Die reden nein,
nicht,
wenn man selbst Angst die These haben. Hätte. Aber ich will Sie was fragen. Ist es denn ein Wunder? Jetzt sind wir wieder bei anderen Institutionen. Gehen wir mal mit der Justiz um. Nicht einmal 0,5% Gerichtsverfahren gegenüber diejenigen, die direkt in den KZs gearbeitet haben. Den Opfern Wurde denen Gerechtigkeit der deutschen Justiz wieder?
Nein, überhaupt nicht.
Also
überhaupt.
Warum soll man, wenn man schon sich selbst das nicht antut, plötzlich bei der Kirche anklopfen?
Wie sich selbst.
Also warum soll man der Kirche etwas vorwerfen, was diese Justiz in Deutschland auch versäumt hat?
Also ich bin gerne bereit, das allen vorzuwerfen, die es verdienen, ehrlich gesagt. Da braucht man keine Zurückhaltung. Also es gab dieses Schweigen, ja, dieses nicht reden wollen als großes Phänomen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, von Leuten, denen klar war, wenn man mal offen thematisiert, was da nicht nur gemordet, sondern auch geraubt worden ist. Mhm. Wo kommt denn das schöne Besteck her, ja, von den Nachbarn von Kohns oder von Goldsteins? Ja, wie liegt da immer noch? Also es gab ja ganz, ganz handfeste Gründe, warum man lieber nicht das thematisieren wollte, um nichts zurückgeben zu müssen. Das ist in keiner Weise zu entschuldigen. Und da steckten viele gesellschaftlich mächtige Gruppen drin, die Kirche auf ihre Weise, die staatlichen Akteure, die dann in schöner Kontinuität weiter einfach nur ihre Uniform geändert haben oder ihre Richterrobe ein bisschen ändern mussten, stecken da auch mit drin. Und warum hat es so lange gedauert? Ja, weil erst in den 90er Jahren dann die deutsche Industrie sich dazu bewegen ließ, überhaupt die ersten Zwangsarbeiter zu entschädigen, ja, unter Kanzler Gerhard Schröder, der also ein Baby war im Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil man dann so lange gewartet hat, bis die Zahl der Menschen, die noch Ansprüche stellen können, minimal ist, bis die meisten weggestorben sind. Das ist eine reine Machtfrage, eine reine Interessenfrage. Und es hat wenig, ehrlich gesagt, mit Scham und mit Moral. Das ist mir alles ein bisschen zu vage. Damit hat es wenig zu tun.
Dann würde ich doch noch bei diesem Thema Nationalsozialismus und Familienschweigen bleiben. Für Ihre Arbeit, Frau Ossumang, Sie sind Dokumentarfilmerin, haben Sie das Gespräch mit Rassisten gesucht, Sie sprachen schon davon, aber auch mit solchen, die Ihnen Black mitgeteilt haben. Ich zitiere das, weil das muss ich aus Ihrem Film einfach tun. Mhm. Black People stammten von Affen ab. Übrigens etwas, was man auf so manchem Fußballfeld Woche für Woche erlebt. Dieser Film unter dem Titel Die Arier ist ein Gesprächsformat und sie zeigen Menschen, die andere Menschen verachten. Ihre Freundin Esther Bejaro hat den Holocaust überlebt, sie ist auch im Film zu sehen und sagt, ich zitiere, ich möchte gegen die Neonazis kämpfen, aber ich möchte mit ihnen nichts persönlich zu tun haben. Warum willst du das? Beantworten Sie ihr das?
Genau, also dass Esther Bejarano so etwas sagt, ist ja ganz normal, denn sie hat eine andere Historie. Also ihre Eltern sind von den Nazis erschossen worden, in Graben reingeschmissen worden. Ihre Schwester ist von den Nazis an der Grenze erschossen worden. Also sie hat in Auschwitz in dem Orchester gespielt, das die Menschen ins Gas begleitet hat. Also all diese Dinge, es ist ja ein ganz anderer Mensch, also mit ganz anderen Erfahrungen. Und es ist natürlich klar, dass sie sagen kann, auch mit den Leuten will ich da nicht sprechen, aber ich bin eben eine andere Generation. Ich habe zwar auch rassistische Sachen erlebt, also mein Kopf wurde aufs Taxidach geschlagen, ich wurde mit einer 9mm bedroht, wurde in der Straßenbahn von einer Haltestelle zur anderen gewürgt und all diese Dinge habe ich erlebt, aber das ist ja im Vergleich zu dem, was Esther erlebt hat, ja nix. Trotzdem, und deshalb
darf ich mal kurz intervenieren, weil wenn ich das so höre, was macht das mit Ihnen? Das, was Sie gerade beschrieben haben.
Ach, das ist eine sehr lange Geschichte. Also das hat erstmal sehr viel Angst hervorgerufen und erstmal Vermeidungsstrategie. Vermeidungsstrategie eben nicht an diese Themen zu denken. Ich habe dann zum Beispiel diese Leute auch überhaupt nicht, das habe das nicht zur Anzeige gebracht. Ich bin dann einfach nur weiter und habe das einfach versucht zu vergessen. Und ja, das macht es mit dir, dass du erstmal versuchst, das zu vermeiden. Dann habe ich eine Morddrohung bekommen, du ja auch schon mehrfach, ja. Die haben gesungen, die Kugel ist für dich, Mu Asumang. Die weißen arischen Rebellen, so hießen die, White Aryan Rebels. Und das ist eben so ein Lied gewesen, das ging eben durchs ganze Land. Da konnte ich nicht mehr flüchten und nicht mehr in die Vermeidungsstrategie gehen. Und da habe ich eben wirklich entschieden, okay, ich versuche jetzt mal ins Gespräch zu gehen mit den Leuten. Und habe mir einfach gesagt, okay,
Deutschland ist die Großfamilie, da gibt's auch den Bruder, der ist vielleicht ein Nazi, aber ist halt jemand, der halt in dieser Großfamilie ist. Also versuche ich das einfach mal, um eben auch von der Angst wegzukommen und um wegzukommen davon, den Hassmuskel, den Wutmuskel zu stärken und mehr hinzukommen, den Dialogmuskel zu stärken.
Helfen Sie mir bitte, Herr Steinke. Also Sie haben es erzählt, ich kenne es auch mein ganzes Leben lang. Es ist etwas, was eigentlich nicht nur in Deutschland, wir sprechen jetzt von Deutschland, helfen Sie mir bitte auch, immer dabei war. Rassismus, Judenhass, Neonazis, Nazis, Rechtsextremisten, Linksextremisten. Bei der RAF war es sehr schnell deutlich, dass man gesagt hat, das ist Terrorismus. Und es gibt Sympathisanten, das waren eben die vielen, die das unterstützt haben, die das auch offen in Gesprächen unterstützt haben. In der ganzen Zeit, in diesen ganzen Jahrzehnten vor und nachher gab es Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus ohne Ende. Und übrigens nicht verschämt, sondern schon damals unverschämt. Die Nationalzeitung, die NPD, die Bärsportgruppe Hoffmann. Alle Bundeskanzler, damals waren es bis dahin nur Männer, haben immer, wenn dann ein Anschlag war, darüber gesprochen, es ist die Tat der Einzelnen, wir haben gelernt, wir lassen uns nicht sagen, wir seien noch in der Tradition oder Teile unseres Landes, also Abwehr, Abwehr, Tabu wurde aufgebaut und trotzdem gibt es dann auch so Veranstaltungen wie Gerhard Schröder unter der Überschrift Aufstand der Anständigen, dann kommen die Millionen Menschen da mit und das ist wunderbar. Dann erschöpft sich das wieder bis zum nächsten Mal. Und die Metapher, während den Anfängen, höre ich seit 48 und denke, wenn man den Anfängen gewährt hätte, bräuchte man heute nicht da sein, wo wir heute sind. Helfen Sie mir, wieso dieses Tabu so funktioniert ja. Und erst im Jahre 2021, 22 der Verfassungsschutz zum ersten Mal nach 80, 70 Jahren sagt, Deutschlands Demokratie, größte Gefahr kommt vom Rechtsextremismus. Wie schafft man das?
Es gibt ein Schweigen auch mit Worten, ja, indem man Ausweichvokabeln wählt, indem man wortreich ums Thema herumredet und damit dem Thema ausweicht. Also seit der Wiedervereinigung sind 200 Menschen totgeschlagen worden, totgetreten worden, ja, von Rechtsextremen, die nicht unbedingt organisiert waren, die einzelne Grüppchen waren. Und es ist dann auch in der Lokalzeitung gestanden, in den Polizeimeldungen, aber immer nur so als Einzelfall. Ja, die waren besoffen, das war so nicht Teil eines größeren Phänomens. Und anstatt dass man so die Verbindung zieht, anstatt dass man das als ja Ausdruck einer gemeinsamen Ideologie, eines gemeinsamen Denkens benennt, was dahinter steht, hat man das nur bei den Linken gemacht. RAF als terroristisch zu benennen ist ja vollkommen richtig, die haben 34 Menschen ermordet. Aber dass auf der anderen Seite ein viel größeres Phänomen ist, hat man deswegen kleingeredet, indem man so atomisiert hat und so Einzelfällen. Warum? Weil das die anderen sind und das sind wir. Das ist immer das der Mechanismus. Ja, wenn man von rechtsextremer Gewalt spricht, dann spricht man von einer Gewalt, die von Leuten ausgeht, die behaupten, sie würden für die schweigende Mehrheit sprechen. Sie sehen sich nicht als die Avantgarde, sondern sehen sich als eine Vertretung von dem, was ganz viele andere denken. Und manchmal gibt es da auch Gründe dafür, dass man das auch wirklich so glauben kann. Und das ist der Grund, warum dann die Polizei, Staatsanwaltschaft da eher eine Zurückhaltung zeigt.
Ich würde Sie dann doch, da Sie ja als Kirche auch viel eben mit vielen Menschen aus allen Schichten zusammenkommen, die Frage noch mal vertiefen. War es ein Tabu? Natürlich die Kirche selbst mit beteiligt, wie wir jetzt gelernt haben, das auch in sich zu tun. War es ein Tabu in den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000, 2010, 2020, selbst heute? Ist es ein Tabu, den Ort, in dem man weiß, 10, 20, 30% sind Rassisten. In meiner Kirche sitzen Judenhasser, die ich übrigens aus dem Christentum vielleicht mitgeprägt habe. Ist es ein Tabu, in so einer Kirche oder an einem anderen Ort zu sagen, wir haben etwas zu besprechen und nicht Einzelne und nicht die der anderen, sondern wir haben etwas zu besprechen. Warum funktioniert das so schlecht?
Also das eine ist natürlich die große Theorie. Es gibt Nostra Aetate, also das vatikanische Dokument über den Dialog mit dem Judentum. Die Frage ist, welche Wirkung hat es entfaltet? Ich glaube, in der großen Theologie hat es Wirkung entfaltet. Da hat sich etwas verändert. Die Frage ist, inwieweit prägt das Denken? Ja, ich habe auch im Bistum Mainz habe ich Orte, wo wir über 35, 40 AfD-Wähler reden. Da sind sicherlich auch Katholiken und Katholiken.
Wie gehen Sie dann in dieser Kirche, in einem kleinen Ort, in einem mittleren Ort um? Oder ist es tabu? Nach dem Motto, darüber spricht man besser nicht.
Doch, wir sprechen drüber. Es gibt auch seitens der Bischöfe, das ist ja auch sehr stark wahrgenommen worden aus dem letzten Jahr, eine sehr deutliche Stellungnahme, die alle Bischöfe unterschrieben haben, über die Unmöglichkeit, völkischen Nationalismus und Christentum zu verbinden.
Das weiß ich, aber mich interessiert, wie weit werden solche Erklärungen
das geht dann,
in den kleinen Ort, wo es sowieso schon so wenig Katholiken gibt oder auch Protestanten, wie weit wird das dann zum Konflikt erklärt? Also das Tabu wird zerrissen.
Nein, es wird zum Konflikt erklärt, etwa in der Frage, inwieweit kann sich jemand ehrenamtlich in der Kirche engagieren, der solche nationalistischen oder rassistischen Parolen von sich gibt. Wahlverhalten kann ich nicht prüfen, das muss ich auch sagen. Ich kann es in der Verkündigung benennen, das werde ich als Bischof immer wieder tun. Ich hoffe, dass es auch unsere Prediger machen, aber Wahlverhalten kann ich nicht, aber ich kann es ins Arbeitsrecht schreiben. Im Arbeitsrecht haben wir mittlerweile deutliche Hinweise auf dieses Thema, dass es eine Rolle spielt. Für das Ehrenamt spielt es mittlerweile eine deutliche Rolle, auch justiziabel. Und es werden ja auch mittlerweile Prozesse teilweise geführt, wo Menschen, die dann eines Ehrenamtes etwa enthoben wurden, in der Kirchenverwaltung zum Beispiel, dann vor ein staatliches Gericht ziehen und dagegen klagen. Also auch sowas, also es ist eine Dynamik drin. Aber es kommt natürlich auch immer, die Frage ist natürlich, also als Bischof bin ich ein bisschen auch, sage ich mal, geschützt in dem Sinne, dass ich das von einer etwas hohen Ebene sagen kann. Ich weiß aber nicht, wie es einem Pfarrer geht, der in so einem Dorf lebt, sage ich mal.
Was meinen Sie damit?
Der kann natürlich darüber predigen, aber der muss dann vielleicht auch damit rechnen auf die entsprechende
Aber müssen wir nicht alle mittlerweile?
Ja, klar. Den Mut müsste man dann wahrscheinlich oder muss man wahrscheinlich haben. Aber insofern ist es nicht einfach im Blauen geblieben. Es hat bis ins Arbeitsrecht hinein hat es Niederschlag gefunden.
Mich hat etwas sehr, ich will nicht sagen beeindruckt, aber doch. Die Kirche hat bei der letzten, Sie korrigieren mich, Bundestagswahl eine Empfehlung abgegeben, die AfD nicht zu wählen. Ist das ein Tabubruch?
Nee, das finde ich sehr, sehr positiv, dass sich die Kirche da sozusagen weltlich zu diesen Fragen äußert, die ja wirklich Gerechtigkeitsfragen sind. Da geht es ja wirklich darum, dass Menschen Unrecht angetan werden soll, dass Menschen entrechtet werden sollen. Und da wäre die Kirche ziemlich unglaubwürdig und ziemlich blass, wenn sie dazu nicht eine Sprache fände. Das finde ich sehr positiv. Und ich glaube, und da möchte ich gar nicht die Kirche alleine in die Verantwortung nehmen, aber vielleicht auch die Kirche. Es spielt vielleicht nicht nur die Frage des Mutes eine Rolle vor Ort. Ja, traue ich mich als Pfarrer, diese Dinge anzusprechen? Es spielt schon auch, Marcel Mang hat es vorhin auch angesprochen, die Rolle, bin ich selber auf der Sonnenseite dieses Problems oder auf der Schattenseite? Und wenn ein Pfarrer selber nicht betroffen ist von dem Rassismus seiner Gemeinde. Ja, wenn er sozusagen den Rassismus nur als Thema erlebt, habe ich jetzt irgendwie den altruistischen Impuls, den Leuten ein bisschen gut ins Gewissen zu reden, aber im Grunde, ich muss auch nicht. Das ist schon auch ein Problem, also dass man sich dann so gemütlich macht.
Die Parteien, Frau Assumeng, haben einen anderen Begriff im Bezug mit dieser AfD gewählt, Brandmauer.
Brandmauer, das ist ein Begriff, der ist ziemlich gefährlich, weil er zeigt ja eine Mauer auf. Und wir sind Menschen und hinter einer Mauer zu stehen, ist irgendwie nicht gut. Und ich finde es wichtig, dass man sagt, okay, wir sind die Brandmauer, wir zeigen Gesicht, wir gehen auf die Straße. Bis dahin finde ich es toll. Dann kann man vielleicht mit diesem Begriff Brandmauer die Leute mobilisieren, weil sie das irgendwie vielleicht... Es gibt ihnen das Gefühl, dass sie stark sind. Aber was ich total vermisst habe, ist, dass sie eben bei diesen Veranstaltungen, und da gab es ja zahlreiche, da ging es bis zu 100.000 Menschen, und bei dieser Veranstaltung dann eben tatsächlich nur die ganze Zeit diese Nummer zu fahren, wir sind stärker, wir sind mehr. Das ist wirklich, das ist eine Kampfansage für die Rechten. Und auch für die Wähler und Wählerinnen, die dann eben sagen, oh, Kampfansage, dann will ich jetzt erst recht in Richtung rechts. Man hätte eigentlich was anderes machen müssen. Einerseits die Brandmauer, aber andererseits auch immer wieder erwähnen, und wir bleiben trotzdem offen. Wir bleiben offen für alle Menschen, die eben auch reden wollen, und wir hören gerne zu. Und wenn ihr Probleme habt mit gewissen Themen, die Welle oder was weiß ich, wie die hierher schwappt über die Migrantenwelle. So, ne? Wenn ihr darüber sprechen wollt, dann reden wir auch darüber, aber lasst uns Probleme lösen.
Das ist ja nicht der Jargon. Die ihre Welle, die Sie gerade zitieren, wird ja benutzt, um zu begründen, warum man Rassist sein darf und muss. Mhm. Mich interessiert aber dann doch die Frage, alle demokratischen Parteien haben bis heute gesagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wenn ich jetzt eine sehr unangenehme Rolle, aber auch das gehört zu meiner Arbeit.
Aber das ist
Arbeit,
ja auch wieder was anderes.
Aber,
ne?
Das gehört ja auch zu meiner Arbeit, jetzt ein AfDler hier repräsentieren würde, würde ich sagen, ihr habt ein Tabu aufgebaut. Mit uns darf man politisch nicht zusammenarbeiten.
Na ja, also Tabu, das Wort wollen wir auch nicht überstrapazieren. Also, wenn man etwas nicht
entschuldigen
möchte,
Sie, Sie benutzen das den ganzen Abend.
Ich benutze es aber am wenigsten hier
AfD
auf dem Boden,
Herr Friedmann. Dann wird es plötzlich überstrapaziert. Also, so geht das auch.
Nee.
Aber alle sagen,
dass man etwas nicht
uns
möchte.
Ist pfui, ja. Mit uns ist schmutzig. Was ist das denn sonst wie ein Tabu auf? Bauen. Mit uns darf man nicht.
Na, also es gibt ja aber gute Gründe, warum man mit der AfD nicht zusammenarbeiten möchte oder warum man auch nicht rassistisch sein soll, nicht antisemitisch sein soll. Und das dann zu einem Tabu sozusagen herunter zu definieren, als ob das irgendwie so eine Art Defekt sei, das finde ich schon fast mit der Ehrenhaftigkeit der Motive gar nicht gerecht.
Aber es ist immer kontextbezogen, ne? Also wenn ich jetzt sage, mit der AfD rede ich nicht, ist ja was anderes als mit dem normalen Bürger, meinem Nachbarn rede ich nicht. Also da muss man wirklich Unterschiede machen. Also ich finde es schon absolut okay zu sagen, mit der AfD reden wir nicht. Und wenn zum Beispiel ein AfDler in deinem Bezirk als Politiker unterwegs ist, dann kannst du dir halt überlegen, sagt mein Kompagnon in meinem Verein, Frank immer, kannst du dir überlegen, ob du ihm die Hand gibst oder nicht. Weil in diesem politischen Kontext ist die Hand geben nämlich dann schon mal ein Zeichen, wir sind auf einer Welle, wir wollen miteinander arbeiten. Und da hat er zum Beispiel gesagt, Frank, das macht er nicht. Aber er würde mit jedem Nachbarskind oder sonst wie
aber,
das Gespräch suchen.
Aber jetzt mal, das muss ich verstehen. Jeder, der die AfD wählt, also ich finde es eine Unverschämtheit. Nein, ich finde das eine Unverschämtheit. Ich finde es eine Unverschämtheit. Das Grundgesetz sagt, wir haben mündige Wähler und Wählerinnen. Also, dass man den Wählern der AfD sagt, ihr wisst eigentlich nicht, was ihr tut, ihr seid Protestwähler, das finde ich eine sehr schwierige Situation. Die Leute werden Protestwähler genannt, aber jeder, der der AfD die Stimme gibt, wie bei anderen Parteien, gibt mit der Stimme einer Partei Macht, die ihre Kernpolitik in Unmenschlichkeit und Demokratiezerstörung führt. Warum soll ich jetzt zwischen einem Funktionär und einem Wähler und Wählerin ein unterschiedliches Verhalten in dem Dialog führen?
Weil eine Partei natürlich als Partei auch politische Ziele verfolgt.
Und der Wähler und die
Wählerin
auch.
Ja, gut, der Wähler auch. Ja, wird er verfolgen, aber ich nehme jetzt nochmal das Dorf. Also so ganz gemütlich wird es dann nicht werden, weil es macht sich am Rassismus fest, es macht sich aber auch an anderen Verschwörungstheorien zum Teil fest. Also Corona-Zeit war auch so etwas, wo so etwas eine Rolle spielte, so Verschwörungsmythen auch in den Gemeinden zum Teil, wo ich Briefe bekommen habe, dass wir Bischöfe da mitspielen. Und also das waren schon zum Teil sehr wilde Geschichten. Auch jetzt im Hinblick auf die Wahl sagt endlich was, 50% schreiben mir aber halt den Mund. Und was die Brandmauer angeht, da geht es natürlich darum, wie kann man wirklich Demokratie leben, dass wir auch die Demokratie bewahren und behalten. Und deswegen wahrscheinlich diese Rede von der Brandmauer, dass man in einem Parlament etwa jetzt keine gemeinsamen Pläne schmiedet. Das ist nochmal was anderes, wenn ich dem Herrn Schmitz in meinem Dorf sage, hör mal, was du da von dir gibst, damit kann ich nicht leben, da bin ich mit beredet. Diese Brandmauer würde ich nicht hochziehen, es sei denn, ich merke beim Herrn Schmitz, dass da überhaupt keine Bereitschaft ist, vielleicht auch ans Nachdenken zu kommen. Und das wird in vielen Fällen nicht der Fall sein.
Aber dann sprechen wir doch von einer Partei oder Bewegungen oder Rechtsextremismus, den wir in ganz Europa sehen, auch in Amerika, die leben nur dadurch, dass sie Tabu brechen. Die AfD inszeniert sich mit Tabubrüchen wie Anführungsstrichen Umvolkung, Remigration, Kopftuchmädchen, Messermänner. In der USA, der wichtigsten Demokratie der Welt, ist momentan jemand unterwegs, der zwar clownesk, aber trotzdem extrem ernst zu nehmen ist, dass er glaubt, alle Tabus brechen zu können, zum Beispiel die Frage von Lüge und Tatsache, die Frage von Wissenschaft und Glauben. Donald Trump glaubt sich selbst gerade ein paar Stunden und merkt, die Provokation, der Tabubruch reicht nicht aus, also neue. Mit Blick auf Trump bemerkt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, ich zitiere das mal, jeder Tabubruch wird zu einem neuen, markigen Beweis für Entschlossenheit und der Selbstbestätigung eines Rambos, dem man sich womöglich besser anschließt, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Warum ist das seit 2000 wieder möglich? Und man hatte das Gefühl, dass es davor jedenfalls nicht eine politische Strategie ist, die bis zum Präsidenten oder ungarischen Ministerpräsidenten und anderen geführt hat. Was hat sich verändert für alle drei?
Wir haben als Gesellschaft insgesamt einen Fortschritt gemacht in den letzten Jahrzehnten im Hinblick darauf, dass wir gestartet sind als klar hierarchisch. Ja, es gibt bestimmte Gesellschaftsgruppen, die sind oben, es gibt Frauen, die sind weiter unten, People of Color sind ganz unten. Und dass das aufgebrochen worden ist, dass da eine ganze Menge Emanzipation schon im Gange ist und schon eine ganze Menge erreicht worden ist, eine ganze Menge noch zu bekämpfen ist. Und wir erleben den Backlash. Wir erleben, dass diejenigen, die da in relativ gesehen etwas zu verlieren haben, ich mag das nicht mit den alten weißen Männern, ja, das ist so dieses Bild, aber klar, die Menschen, die sozusagen Privilegien, gesellschaftlichen Statuses haben, die sehen, dass sie nicht mehr so viel wert sind wie noch vor 20, 30 Jahren. In denen regt sich, gerade wenn es dann irgendwie aus anderen Gründen wirtschaftlich schlecht läuft, so die große Widerstandsfrage, ob dieser gesellschaftliche Wandel nicht zurückgedreht werden sollte. Und das erleben wir. Und Donald Trump ist davon ein Sprachrohr.
Warum veränderte sich das in den letzten 20 Jahren? Zwischen 80 und den 90er Jahren wäre ein solches Verhalten der Tabubrüche in dieser Richtung in kaum einem der Länder, wo es jetzt erfolgreich ist, erfolgreich gewesen. Warum? Was verändert sich?
Also ich habe in dem Film Die Aria, hatte ich so einen Satz und da stand, in 2033 werden die marginalisierten Gruppen die Mehrheit sein. Und ich glaube, das ist einfach ganz große Angst, dann einfach wirklich ganz viel zu verlieren, was man sich vorher aufgebaut hat und dass dann eben andere Gruppen kommen und über einen herrschen, in Anführungszeichen. Also davor haben die einfach Angst. Und dann kommt so ein Trump und bestätigt ihnen das und dann rennen sie alle hinterher.
Aber warum rennt man in der Freiheit hinterher? Also das ist mir so gesagt, ich verstehe das auch. Nur was ich nicht verstehe ist, wir sind ja in der Freiheit. Du musst ja nicht hinterher rennen. Noch hätte man auch in Deutschland sagen können, niemand muss der AfD hinterher rennen. Warum rennt man immer mehr hinterher?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube nicht, dass es nur die Abgehängten der Gesellschaft sind. Also wenn ich in den Bundestag gucke, das sind ja nicht die Menschen, die materiell gescheitert sind oder so, die da sitzen. Das sind Menschen aus dem guten mittleren Bürgertum, sage ich mal, oder streich mal das gut, aber aus dem mittleren Bürgertum. Die haben Geld, die haben in der Regel einen anständigen Beruf und haben sicherlich keine Existenznot. Auch, ich glaube, ein Großteil der Wähler dieser Partei wird
nee, aber es ist ja, also wenn ich jetzt ein Haus besitze, kann ich was verlieren. Nein, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der nichts hat, kann ich nichts verlieren. Von daher haben die was zu verlieren.
Bevor wir das subjektiv halten, wir haben wissenschaftliche Untersuchungen, die das Jahr für Jahr bestätigen. Alle gesellschaftlichen Gruppen, Einkommensgruppen, Bildungsschichten, Altersschichten, übrigens immer mehr Jugendliche wählen rechtsextremistische Parteien. Herr Steinke, ich will noch etwas nehmen, was mit Rechtsextremismus sehr verbunden ist. Wir haben am Anfang schon das angedeutet, nämlich sexuelle Orientierung, Emanzipationsprozesse. Ja. Also wenn Sie so wollen, die Tabus wurden durch Emanzipation gebrochen und jetzt werden sie wieder durch Parteien, gerade auch Polen war ein Beispiel, Ungarn ist ein Beispiel, Amerika sowieso, die Hetze auf Homosexuelle, auf queere Menschen hat eine Dimension und eine Selbstverständlichkeit wiederbekommen. Viele Menschen in diesem Bereich haben nicht nur Angst, werden geschlagen. Teile in Diktaturen wie in Russland oder andere Länder kommen ins Gefängnis, werden sogar getötet. Was ist das, diese Aggression, die jetzt wieder gesellschaftsfähiger wird, queere Menschen so zu behandeln. Und ich sag's jetzt mal, das Tabu, sowas machst du nicht mehr. Auch weil sich die Gruppen emanzipiert haben, sich wieder auflösen. Warum ist das so?
Also ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die einfach unempathisch sind. Die sind einfach nur...
Das wären Gleichgültige.
Ja.
Die müssten aber Schwule nicht angreifen. Ja. Das wäre Gleichgültigkeit und Empathie.
Nee, also ich hatte da gerade so ein anderes Bild. Also ich habe einfach mal an die Nazi-Zeit gedacht, wo Menschen in die Nachbarswohnung gezogen sind, die jetzt plötzlich frei geworden ist. Da hat da vorher halt eine jüdische Familie drin gewohnt und das ist denen einfach egal. Gleichgültig, unempathisch. Da sind sie einfach eingezogen für ihren Vorteil. Und Menschen sind einfach auch teilweise sehr egoistisch.
Ich bin dabei Ihnen, aber das sind eben nicht Leute, die aktiv Juden geschlagen hätten. Ich rede davon, dass man Schwule schlägt, dass man
Steine wirft auf den Christopher Street Day, wie es jetzt gerade wieder
zum Beispiel. Wir haben das ja jetzt, und das ist nicht das Bild von. Das ist vielleicht sogar die Mehrheit unempathisch.
Da geht es nicht um eine materielle Sache, dass ich mir dann das Eigentum von jemandem unter den Nagel reißen möchte, wie in der Nazizeit mit den sogenannten Arisierungen. Da geht es darum, dass ich mich selber aufwerte in meiner fragilen, irgendwie kaputten mit dem Selbstwertgefühl, indem ich andere abwerte. Indem ich sage, ich bin immer noch besser als die und die und die und benenne andere Gruppen, auf die ich herabgucken kann. Es ist schrecklich, dass der Mensch so tickt, aber er tickt so viel zu oft, dass er dann sich ein bisschen besser fühlt, wenn er zumindest nach unten treten kann.
Ich glaube, dass sich viele Leute einfach nicht gesehen fühlen. Und deshalb treten sie nach unten, weil sie nicht das Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube, Menschen wollen gesehen werden. Und gerade wenn man jetzt in den Osten schaut, was da alles kaputt gegangen ist. Und da ist auch eine Welle drüber geschwappt. Aber das war halt der Westen, ne, der alles da kaputt gemacht hat.
Aber weil man nicht gesehen wird, muss man doch nicht Juden, Synagogen anzünden oder Schwule auf der Straße schlagen.
Jemand, der also nicht selbstbewusst ist, könnte in diese Richtung gehen.
Also das ist eine These, die auch noch nicht so abgeschlossen ist. Aber ich höre beides und denke mir, sagt mal Leute, wir sind im 21. Jahrhundert. Also Moment mal, weil ich nicht gesehen werde, darf ich wieder Rassist sein. Weil ich nicht gesehen werde, darf ich Frauen wieder unterdrücken. Weil ich Minderwertigkeitsprobleme habe, ist es doch wohl klar, dass ich noch jemanden suche, der unter mir ist. Diese soziologischen Erklärungen kennen wir, sie sind nicht falsch. Was mich aber erschreckt und was ich heute noch mal frage, ist, scheinbar scheint ja ein Emanzipationsbewegungszeitraum so viele auf die Nerven gegangen zu sein, die nicht sagten, dass es ihnen auf die Nerven geht, dass sie jetzt sagen, mir reicht es mit euch. Ihr sagt mir nicht mehr, wie ich über Frauen denken, reden soll, über Schwule und andere, sondern jetzt sag ich euch mal, dass das, was ich sage, herrschende Meinung wird. Und jetzt stehen wir alle da, wie hat Reich-Ranicki mit dem Vorhang gesagt, und scheinen so unfähig zu sein, unsere Emanzipation zu verteidigen.
Ja, weil wir nicht sprechen. Weil wir einfach nicht sprechen. Wir sagen Nazis raus. Das ist ja eigentlich auch so.
Warum verteidigen wir in der Mehrheit, die Mehrheit ist, nicht lautstark unsere Emanzipation?
Weil wir sagen Nazis raus, Frauenfeinde raus. Wir benutzen immer nur, die müssen raus, die müssen weg, da muss eine Mauer.
Lass sie doch drinnen. Warum streiten sich die Menschen nicht bei der Arbeit, in der Kirche? Warum passiert das nicht millionenmal?
Da wird schon gestritten.
Aber nicht ausreichend, sonst würden wir doch nicht beklagen, was wir heute
Ich glaube, es wird gestritten.
Aber nicht ausreichend, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Aber nicht auf Augenhöhe.
Ja, gut, aber.
Ne? Es wird nicht auf Augenhöhe gestritten. Es wird schon von oben nach unten gestritten. Also wir so, ja, doch, es ist oft so, dass die Leute, die jetzt rassistisch sind oder antisemitisch oder wie auch immer, die werden natürlich einfach nicht ernst genommen. Das kenne ich natürlich auch.
Ich nehme diese Leute sehr.
Aber man muss sie ernst nehmen. Das ist etwas, was man lernen muss.
Also die Kirche streitet genug.
Ja, manchmal zu viel, aber...
Aber nicht, was Rechtsextremismus.
Nein, was Rechtsextremismus sicherlich nicht. Aber ich sag mal, es ist ja vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung. Es ist eine schlimme Entwicklung, dass was wir hier auch diskutieren. Und da ist auch die Sorge, dass das auch tatsächlich nicht so schnell vorbei ist. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen sogenannten Migrationsgipfel der Kirche mit auch einem Landrat aus dem Osten Deutschlands. Und wurde, fand ich, sehr differenziert auch diskutiert über die Migrantenthematik. Und dann sagte er, das war ja öffentlich, das kann ich insofern auch sagen, wenn ich das bei einer Gemeindeversammlung in meinem Landkreis öffentlich sagen würde, müsste ich mit Polizeischutz raus. Das hat sich wirklich was verändert. Wir sind teilweise schon an einem sehr gefährdeten.
Welche Rolle hat die Politik gehabt? Ich sage das jetzt mal sehr allgemein. Sie können, das ist ja Ihre Stärke, spezifizieren. In den letzten 20 Jahren, dass wir diese Entwicklung, und da rede ich jetzt nicht von der AfD, aber diese gesellschaftspolitische Entwicklung so haben, wie wir sie besprechen.
Ja, wenn es nur die AfD wäre. Die AfD hat 20%. 20% ist, also 80% ist viel mehr. Aber es ist ja nicht nur die AfD. Es sind ja auch weit über die AfD hinaus. Es sind auch Töne, die wir in den bürgerlichen Parteien im Plural immer öfter hören. Also der vergangene Wahlkampf ist vielleicht auch deswegen so bombig gelaufen für die AfD, weil sie sich gegenüber sah einer CDU, die letztlich in der letzten Minute des Wahlkampfs auch noch einschwenkte auf die AfD-Themen, nämlich die Ausländer sind an allem schuld. Die SPD auch, die Grünen sogar haben dann einen 10-Punkte-Plan plötzlich aus dem Hut gezaubert in großer Nervosität und auch irgendwie dem AfD-Narrativ recht gegeben, wonach das große Problem, das Drängende sei. Also wir haben auch insgesamt eine politische Klasse eigentlich, die der AfD zu oft hinterherläuft, und da haben Sie schon recht, zu wenig entschieden und selbstbewusst auch entgegentritt.
Was ist das größte Tabu, das Sie heute benennen würden?
Ja, vielleicht ein ehrlicher Blick in die Geschichte und der Kirche, die Rolle die auch in dieser Zeit, vielleicht aber auch das Tabu, dass wir uns vielleicht auch zu wenig zutrauen.
Was ist das größte Tabu, das Sie heute benennen würden?
Ich bin ja immer für Dialog. Also das Tabu, mit Nazis spricht man nicht, finde ich sehr gefährlich, weil ich glaube, es muss Menschen geben, die eben den Dialog suchen mit der ganz normalen Bevölkerung.
Und normale Bevölkerung.
Normale Bevölkerung, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass, weil wir das nicht tun, wird es immer schlimmer. Also immer rechtslastiger.
Herr Steinke.
Die Armut in diesem Land ist ein völlig unterbelichtetes Thema angesichts dessen, wie viele Menschen es betrifft, staune ich immer wieder. Ich nehme uns da jetzt auch nicht aus. Wir haben jetzt auch ganz viel gesprochen über Emanzipation und es gibt diverse Achsen, anhand derer Menschen diskriminiert werden. Ja, Glaube, Herkunft, Religion, Glaube und Religion. Aber die Armut ist eine Achse, anhand derer Menschen eine ganze Menge Benachteiligung und Ausgrenzung erfahren. Und warum? Das ist etwas, was den Menschen, die am Ende das Wort führen in den Medien, die ein gutes Einkommen haben, in der Politik, die ein gutes Einkommen haben, die also alle auf der Sonnenseite dieses Themas stehen, fern ist. Und da haben wir, glaube ich, ein strukturelles Problem unseres Diskurses. Und das führt dazu, dass das Thema gemieden wird.
Es gibt den Tod, es gibt das Sterben, es gibt das Leben. Das Tabu scheint immer wieder anti-emanzipatorisch zu wirken. Also Fortsetzung folgt. Herzlichen Dank. Mhm.